Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Alles soll in Liebe geschehen. Das ist also jetzt unser Motto für das Jahr 2024. Jahreslosungen, das sind Worte zum Anfang. Sie rufen uns dazu auf, aktiv zu werden. Sie haben also besonders geeignet, sind sie, um einen Startpunkt zu setzen. Dabei ist unsere Jahreslosung aber ursprünglich eher ein Schlusssatz, eine Zusammenfassung, wichtige abschließende Worte. Sie stehen am Ende des ersten Korintherbriefs, den Paulus geschrieben hat, nachdem er der Gemeinde in 15 Kapiteln viele Themen ausführlich dargelegt hat, nachdem er über theologische und ethische Fragen gestritten und gerungen hat. Nachdem er ermahnt und ermutigt hat, da fasst er nochmal alles zusammen. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Wir wollen uns heute anschauen, wo die Jahreslosung eigentlich steht, was es mit der Liebe, von der da die Rede ist, eigentlich auf sich hat. Und nächste Woche, da schauen wir uns ganz praktisch an, was das eigentlich für uns hier in Schwelm heute in unserem Alltag im Jahr 2024 bedeuten kann. Aber erstmal, was bisher geschah. Paulus, der hat die Gemeinde in Korinth auf seiner zweiten Missionsreise gegründet. Das bedeutet, er kam in die Stadt und begann als jüdischer Gelehrter in der Synagoge zu predigen. Dabei hat er dann Texte aus dem Alten und Neuen Testament vorgelesen und diese ausgelegt. Und jedes Mal, wenn Paulus das tat, dann sprach er von Jesus, wie er in Israel lebte, wie er am Kreuz gestorben und auferstanden ist und ihm Paulus sogar leibhaft begegnet ist. So kamen Menschen zum Glauben an Jesus Christus und es entstanden ganz kleine Hausgemeinden. Sie luden ihre Nachbarn und Arbeitskollegen ein, sodass eine größere christliche Gemeinde in der Stadt entstand. Paulus, der lehrte die Gemeinde, was es bedeutet, als Christ oder Christin zu leben. Aber nach einigen Monaten, da zog er eben weiter in die nächste große Stadt und fing da quasi von vorne an, um noch mehr Menschen vom Evangelium zu verkünden. Und im Kontakt zu bleiben mit der Gemeinde in Korinth, da schrieb Paulus immer wieder Briefe. Zwei Briefe an die Korinther, die haben wir in unserer Bibel überliefert. Eine andere Möglichkeit, um über das Geschehene in der Gemeinde informiert zu bleiben, bestand darin, Mitarbeiter in die Gemeinde zu schicken und sie, also die junge Gemeinde da vor Ort zu besuchen. Und wenn es auf dem Weg lag, dann kam Paulus eben auch schon mal gerne selber vorbei. Wir wissen, dass er auf seinen Reisen öfter mal die Gemeinden in Korinth besucht hat. Aber wie man so schön sagt, wenn die Katze aus dem Haus ist, wenn Paulus also einmal nicht in der Gemeinde war, dann waren die Christen in Korinth auf sich selbst gestellt. Sie mussten sich also an dem orientieren, was Paulus ihnen über das Christsein beigebracht hatte. Da galt es auch einmal, eigenständige, mündige Entscheidungen zu treffen. Natürlich waren sie dafür dankbar, wenn christliche Lehrer, das waren damals quasi eigentlich nur Männer, wie Paulus, seine Schüler Timotheus oder der Apostel Petrus sie mal persönlich besuchten. Und solche Lehrer, die konnten die Gemeinde in schwierigen theologischen Fragen, aber auch bei Alltagsproblemen immer wieder unterstützen. Sie erzählten dann die Geschichten von Jesus oder ermutigten mit Berichten aus anderen Gemeinden, die dann im Gottesdienst weitererzählt und verwendet werden konnten. Solche Lehrer, die waren Ermutiger für die Gemeinden und die Menschen, wurden von ihnen in der christlichen Lebensführung gestärkt. Aber jeder Lehrer, der hatte eben auch seinen eigenen Stil und sogar am Ende seine eigene theologische Überzeugung. Auch unter den ersten Christen, da gab es schon große theologische Meinungsverschiedenheiten. Nachdem nun also ein paar solcher christlicher Lehrer die Gemeinde in Korinth besucht hatten, da bildeten sich immer mehr kleine Grüppchen in der Gemeinde. Jeder schloss sich einer beliebigen christlichen Richtung an, und zwar der seines Lieblingslehrers. Ein paar bildeten sich bei der Lehre von Paulus, ein paar andere standen eher auf den rhetorisch geschulten Apollos, und wieder andere waren Anhänger von Petrus. Und ein paar sagten, wir haben den Heiligen Geist, wir brauchen eigentlich gar keinen anderen Lehrer. Alle waren irgendwie unzufrieden mit der Gesamtsituation. Und Paulus, der befindet sich gerade in Ephesus, als ihn Menschen aus der Gemeinde in Korinth besuchen. Sie erzählen ihm, was passiert war und von den Spaltungen untereinander. Nicht nur die Grüppchenbildung ist ein Problem, sondern auch die theologischen Fragen und ethischen Probleme sind in der Zwischenzeit aufgetaucht. Und Paulus, der schreibt dahin den ersten Korintherbrief und geht darin auf die konkreten Erzählungen und die Ergebnisse in Korinth ein. Paulus, der macht sich Sorge um seine Gemeinde. Er weiß um die Gefahr, dass Gemeinden sich trennen und dass Menschen über solche Streitigkeiten auseinandergehen. Mit seinem Brief, da versucht Paulus, die Gemeinde von dem Auseinanderbrechen zu bewahren. Er ruft sie zur Einheit auf. Ein wilder Haufen, das kann man sagen über die Gemeinde in Korinth. Denn Einheit, das war bei den Korinthern damals keine so leichte Angelegenheit. Die Stadt und ihre Bewohner, die waren bereits sehr verschieden. Denn Korinth ist das Zentrum für Handel und kulturelle, religiöse Vielfalt damals gewesen. Dementsprechend bestand die christliche Gemeinde in Korinth aus Menschen völlig verschiedener Hintergründe und Prägungen. Diese Differenzierung, die führte auch immer wieder zu Spannungen. Aber einen anderen Grund kann niemand legen. Wie soll in einer solchen Gemeinde jemals Einheit herrschen? Paulus sieht nur eine Möglichkeit. Die Basis jedes einzelnen Gemeindemitglieds muss die Basis der Identität jedes Christen und jeder Christin in Korinth, Jesus Christus, sein. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, als der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Die Gemeinde muss sich von Jesus her als Einheit verstehen und sich von Jesus her in ihren Entscheidungen führen lassen. Andernfalls wird sie sich zerstreiten und spalten. Für Paulus ist also klar, christliche Gemeinde gelingt nur dann, wenn Jesus Christus das Fundament ist. Von Jesus her stellt sich dann auch die Frage, was Paulus unter Liebe versteht. Denn wenn Paulus von der Liebe spricht, dann meint er nicht das, was in unserem Alltag als Liebe bezeichnet wird. Im Großen und Ganzen, da erleben wir Liebe auf ganz verschiedene Arten, die auch auf ganz vielen Seiten der Bibel zum Ausdruck kommen, denn Liebe ist am Ende ein zentrales Thema in der ganzen Bibel. Jede Art von Liebe unterscheidet einen einzigen Aspekt von Gottes Charakter und der Beziehung Gottes zu seinem Volk. Und grob lassen sich in der Bibel drei Formen der Liebe unterscheiden, da die griechische Sprache eben drei Wörter für unseren deutschen Begriff Liebe hat. Einmal der Begriff Eros, dann Philia und Agape. Mit Eros, da wird die romantische Liebe bezeichnet. Eine leidenschaftliche Liebe, die durch Verlangen und Anziehung gekennzeichnet ist. Das ist die Art von Liebe, die unsere Herzen höher schlagen und unsere Knie weich werden lässt. Romantische Liebe, das ist der Stoff, aus dem Filme und Lieder gemacht sind und nach dem viele Menschen ihr ganzes Leben lang suchen. Diese Art von Liebe, die wird im Buch des Hohen Liedes gesungen. Ein poetisches Kunstwerk, das eben die Liebe zwischen einem Mann und einer Frau beschreibt. Und neben der romantischen Eros-Liebe, da gibt es noch die platonische Liebe, die Philia. Das ist die Liebe, die wir für unsere Freundinnen und Freunde, unsere Arbeitskollegen, ja sogar für unsere Haustiere empfinden. Es ist die Art von Liebe, die uns dazu bringt, Zeit mit jemandem zu verbringen, nur weil wir seine Gesellschaft mögen. Sie zeichnet sich durch gegenseitige Zuneigung und Loyalität aus. Die platonische Liebe wird in unserer Kultur oft übersehen, aber sie ist genauso wichtig wie die romantische Liebe. Schließlich sind Freunde die Familie, die wir uns selbst aussuchen. Und sie sind diejenigen, für die wir durch dick und dünn gehen. Ein Beispiel für diese Art von Liebe in der Bibel ist die Beziehung zwischen David und Jonathan, die in 1. Samuel 18, Vers 1 beschrieben wird, Jonathan fühlte sich mit David tief verbunden und er liebte ihn wie sein eigenes Leben. Diese Art von Liebe meint Jesus auch, als er zu seinen Jüngern sagt, die größte Liebe beweist der, der sein Leben gibt für seine Freunde. Zur Philia-Liebe, da gehört auch die Familienliebe, die wir für unsere Eltern, unsere Geschwister, die erweiterte Familie empfinden. Und diese Art von Liebe, die sehen wir oft als selbstverständlich. Dabei ist sie die Kraft, die die Familie zusammenhält. Und sie ist der Grund, warum wir immer einen Ort haben, an dem wir zurückkehren können, egal was passiert. Sowohl die romantische Eros-Liebe als auch die platonische familiäre Philia, die gehören zu einer Seite der Liebesmedaille, der menschlichen Liebe. Doch die Medaille, die hat bekanntlich auch eine zweite Seite. Die göttliche Liebe, Agape. Als höchste Form steht sie für Gottes vollkommene, selbstlose und opferbereite Liebe. Dabei ist sie bedingungslos, sie sucht das Beste für andere, unabhängig von ihrem Handeln oder den Umständen. In Johannes 3, Vers 16 sehen wir den ultimativen Ausdruck dieser Agape-Liebe, als Gott seinen einzigen Sohn als Opfer für unsere Sünden gibt. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gottes Liebe ist nicht eine Eigenschaft seines Wesens. Sie ist die treibende Kraft hinter allem, was er tut. Sie ist kein bloßes Gefühl, sondern ein tiefes, beständiges Engagement für das Wohlergehen seiner ganzen Schöpfung. Die Liebe ist Gottes Motivator. Seit Anbeginn der Zeit ist Gottes Liebe in jedem Aspekt seiner Schöpfung sichtbar. Die Schönheit der Natur, die Komplexität des menschlichen Körpers, die Tiefe mitmenschlicher Beziehungen und die Unendlichkeit des Universums, die sprechen alle für die Tiefe der Liebe Gottes und die Absicht, mit der er uns geschaffen hat. Wenn wir uns das Leben Jesu anschauen, da sehen wir diesen ultimativen Ausdruck von Gottes Liebe. Jesus kommt auf die Erde, nicht um zu verurteilen oder zu richten, sondern um einen Weg der Erlösung und Versöhnung für alle Menschen anzubieten. Er heilt die Kranken, er speist die Hungrigen, er vergibt Sünden und gibt schließlich sein Leben als Opfer für unsere Sünden. Dieser Akt ist aufopfernde Liebe. Sie ist motiviert durch seine tiefe und beständige Liebe zu uns Menschen. Sie ist der Eckpfeiler des christlichen Glaubens. Damit ist Gottes Liebe eben nicht nur ein vergangenes Ereignis, sondern andauernde Realität. Sie ist nicht etwas, was in der Vergangenheit einmal geschehen ist, sondern etwas, was in diesem Moment geschieht. Gottes Liebe, die zeigt sich in der Art und Weise, wie er uns durch Herausforderungen des Lebens trägt, in den Beziehungen, die uns Freude und Erfüllung bringen und in dem Frieden, der aus dem Wissen erwächst, dass wir bedingungslos geliebt sind. Und noch mehr, Gottes Liebe ist die Quelle unserer eigenen Liebe für andere. Wenn wir die Tiefe und Weite seiner Liebe erfahren, werden wir verwandelt dazu und befähigt, andere auf eben diese Weise zu lieben. Durch unsere Liebe zu anderen, da werden wir zu Vermittlern von Gottes Gnade und Barmherzigkeit in der Welt. Diese göttliche Liebe, die sich für uns hingibt, ist die Grundlage aller Liebe, in der Gemeinde gelebt werden kann. In dieser Liebe etwas zu tun, bedeutet sich dieser Liebe jederzeit bewusst zu sein. Das bedeutet, dass wir zuallererst Empfangende der Liebe Gottes sein müssen, bevor wir sie eben weitergeben können. Wir müssen erst einmal wissen, wovon wir reden. Deshalb müssen wir die Liebe Gottes kennenlernen, damit wir in Liebe leben können. Aus diesem Grund erinnert Paulus die Gemeinde an die Liebe Gottes, die er in Jesus Christus gezeigt hat, den Eckpfeiler. Agape, das ist die Liebe, die Paulus meint, wenn er in 1. Korinther 16, Vers 14 schreibt, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Agape, das ist die Liebe, die wir spüren, wenn wir gleich gemeinsam das Abendmahl feiern. Agape, das ist die Liebe, von der wir uns selbst erfüllen lassen dürfen. Und Agape, das ist die Liebe, die all unser Tun bestimmen soll. Wie genau das gehen kann, das schauen wir uns nächste Woche an. Aber heute erst einmal, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, in Agape der göttlichen Liebe, mit der Gott uns begegnet in seinem Sohn Jesus Christus. Amen. Ich bete mit uns. Jesus, ich danke dir für dein Opfer am Kreuz, dass du gekommen bist auf die Welt und uns begegnest in Liebe, dass deine Liebe, deine göttliche Liebe größer ist als unsere Liebe, die wir füreinander empfinden, dass du uns mit deinen Augen der Liebe und Agape siehst und dass wir uns erfüllen lassen dürfen davon, um einander in dieser Liebe zu begegnen. Herr, wir danken dir für dein Beispiel, dass wir uns an dich richten und orientieren können, dass du uns erfüllen möchtest mit deiner Liebe. Amen.